Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die 389 ist 11 Folgen weg von der 400. Was bei der 400 passiert, 400 Sendung, und zwar ist das ja im Grunde genommen genau das, was wir im Fernsehen produziert haben beim Westdeutschen Rundfunk. Wir haben 400 Fernsehsendungen produziert und dann haben wir kurz danach 400 Audiosendungen produziert. Also wir haben das Pensum des WDRs erreicht. Das möchte ich mal als WDR-Redakteur am Anfang der Sendung postulieren. Toll, also toll wie ihr.
Mhm. Wobei, du unterschlägst natürlich einige Sachen, denn 400 Sendungen ist wohl wahr, aber vom Computerclub. Wir haben aber auch eine Menge andere Sendungen noch für und bei dem WDR produziert. Das heißt, wir kommen also ganz deutlich darüber. Spielstadt, Spielzeit, der achte Sinn und Kaleidoskop.
Aber diese Sache, die mit den damals 1983, diese Räuberklamotten da, die Daten ohne Schutz, die Sendung Daten ohne Schutz, das war ja...
Ja. Also ja. Es sind unterm Strich natürlich deutlich mehr als 400. Aber ich begrüße auch alle ganz herzlich, so wie der Wolfgang Back das eben auch getan hat. Und ich denke, der Heinz Schmitz möchte auch guten Tag sagen. Sag mal Tag.
Tag. Auch ich möchte herzlich begrüßen. Freue mich, dass Sie dabei sind und habe auch eine Sache, die mir sehr zu denken gab. Es hat ja im September, Anfang September, Apple das neue iPhone i5s vorgestellt. iPhone 5S vorgestellt. Das als besonderen Gag hat einen Fingerabdruckscanner, mit dem man sich einloggen kann. Man braucht also entweder nicht mehr zu wischen, was ja sehr unsicher ist, oder einen PIN-Code einzugeben, sondern man hält auf den Sensor seinen Finger drauf und dann wird das, wenn der richtig erkannt wird, wird das Telefon zum Arbeiten freigegeben. Ziemlich schnell kam denn der Hamburger Datenschutzbeauftragte, der Professor Dr. Johannes Kasper, und sagte: Biometrische Merkmale kann man ja nicht löschen, die gehören einem ja, die bleiben ja das Leben lang. Und man sollte so Fingerabdrücke und sowas nicht so in so Alltagsgeräte, die irgendwo rumfliegen oder verloren gehen, darin speichern. Apple sagt zwar, die sind verschlüsselt gespeichert, aber wie das mit Verschlüsselung ist, wissen wir ja, dass das nicht unbedingt das Sicherste ist. Um das noch zu unterstützen, hat denn der Biometrie-Spezialist Starbuck sich ein iPhone besorgt und hat das, was Apple sagt, das geht nicht, den aufgemacht mit einem künstlichen Daumen. Er hat einen künstlichen Daumen genommen, hat das, hat seinen Fingerabdruck drauf gebracht, hat den dann noch mit Holzleim ein bisschen eingeschmiert, hat die Auflösung gegenüber früher verbessert auf 2400 dpi. Und wenn er das leicht anfeuchtete und diesen künstlichen Finger auf das iPhone hielt, war dann plötzlich der Zugang möglich. Und das, obwohl Apple sagt, das iPhone, das wäre beim iPhone nicht möglich, denn das würde unter die Haut schauen, würde also Lebenderkennung machen, was aber anscheinend sehr einfach auszutricksen ist. Jedenfalls der Frank Rieger vom Chaos Computer Club sagt: Wir hoffen, dass diese Vorführung die restlichen Illusionen ausräumt, die Menschen bezüglich biometrischer Sicherheitssysteme, dass die Bedenken geführt werden, dass die Illusionen ausgeräumt werden, dass man mit biometrischen Sachen einen sicheren Zugang gestalten könnte. Also, das iPhone 4S ist eine lustige Sache mit dem Fingerabdruckscanner, aber man muss sich wirklich überlegen, ob man das möchte oder ob man sensiblen Daten, die wir ja nicht ändern, ein Passwort kann ich ändern, aber meinen Fingerabdruck kann ich nicht ändern.
Ja,
das 5S, ist das 5S, ja.
Ich habe da ein ganz anderes Problem damit. Ich habe da auch nachgehört und einige Informationen bekommen. Was noch so gar nicht klar ist, was mir auch gar keiner erklären konnte, wie denn tatsächlich jetzt die Erkennung des Fingerabdruckes passiert, und wie und wo die Daten gespeichert sind. Ich denke, es könnte durchaus sein, bei diesem Datenhunger, den einige Apple ja, Manager wohl an den Tag legen, dass hier ein Fingerabdruck auch mal verwendet wird, um irgendwo in einer Datenbank gespeichert zu werden und nicht nur auf meinem Telefon, um ihn wiederzuerkennen.
Ja? Und wenn man bedenkt, das wofür der Fingerabdruck also sonst noch eingesetzt wird von den Verwaltungen, um biometrisch eindeutig zu erkennen, da ist ein Personalausweis drin.
Ja, und wenn die meine Telefonnummer wissen und die ID, die E-Mail von meinem Telefon kennen und wissen, wer ich bin und meinen Fingerabdruck haben, den ich dann blödsinnigerweise auch noch freiwillig zur Verfügung stelle, in so einer weltweiten Datenbank, ist doch super gut. Und jetzt gibst du mir dein Telefon irgendwann mal in die Hand und ich drück einfach nur mal da drauf und schon wissen die, dass ich dein Telefon in der Hand habe. Und wo das nun ist, das wissen die über GPS und eine ganze Menge andere Sachen. Also
ja, es ist ja auch noch ein anderer Aspekt dabei, den habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Man kann auch diesen Sicherheitsmerkmal Fingerabdruck umgehen über die Spracheingabe Siri. Da ist es möglich, wenn man genau weiß, wie es geht, dass man auch das Telefon über Spracheingabe freischaltet und gar nicht den Fingerabdruck braucht. Aber man kommt dann eben an alle Daten dran, inklusive den verschlüsselten Fingerabdruckdaten.
Ja. Gut, also ich habe nur Bedenken, dass dann der Fingerabdruck als Datensatz irgendwo gespeichert wird und mir zugeordnet werden kann. Ich würde so ein Ding nicht in die Hand nehmen. Sorry. Man sagt zwar wieder, dass ich da unter Verfolgungswahn leide, aber leider hat sich die Realität noch als viel grausamer herausgestellt als mein schlimmster Verfolgungswahn in den letzten 20 Jahren. Ja, aber damit sind wir eigentlich beim nächsten Thema. Snowden hat ja nun wieder ein paar Sachen freigegeben und daraus gehen nun hervor, dass die US-Geheimdienste regelmäßig in fremde Computersysteme einbrechen und das, was sie also von anderen sagen. Und dass es eine regelrechte Cyberkrieg-Truppe gibt. Allein im Jahr 2011 haben die Geheimdienste 231 offensive Cyberoperationen durchgeführt. Das bedeutet also Störung oder Zerstörung von Daten, Computern und Manipulation von Daten und Computern oder Einbruch und Kaputtmachen von Computernetzen oder Störung von Computernetzen. 75% aller dieser Operationen haben sich gegen Ziele gerichtet wie Iran, Russland, Nordkorea und auch China. Und da hat man nun dieses Projekt, das nennt sich übrigens Genie, ganz genial, da hat man nun wirklich versucht, mit Software, mit einem Cyberkrieg, den die US-amerikanische Verteidigungsministerium mal so deklariert hat, wenn sie angegriffen würden mit einem solchen Cyberschlag, dass sie dann mit normalen Waffen zurückschlagen würden. Und sie tun das aber selbst, also gut, alles ein bisschen durcheinander, merkwürdig. Also, sie benutzen regelmäßig diese Computertechnologie, um in fremde Länder, in fremde Rechner und in fremde Systeme einzudringen, obwohl sie sich immer beklagen, dass andere das machen. Und weil wir gerade so schön dabei sind, noch eine Meldung. Microsoft und Google verklagen jetzt die US-Regierung. Das sind ja nur eigentlich keine richtigen Freunde, diese beiden, aber dennoch. Denn sie fühlen sich in ihrem Ruf und in ihrem Ansehen doch stark geschädigt und eingeschränkt. Das soll heißen, sie müssen ja aufgrund von Anweisungen der US-Regierung und der NSA Informationen herausgeben, zwangsweise über ihre Benutzer und jede Menge Daten, die dort gespeichert sind. So, und jetzt möchten die aber gern sagen, was für Anfragen kommen von der Regierung. Welche Anfragen, was sollen sie herausgeben? Sie wollen doch nicht mal sagen, hör mal, der Wolfgang Rudolf, der sollte überwacht werden. Nein, die sollten nur sagen, wir haben so und so viel 1000 Anfragen bekommen, wir mussten die und die und die und die Daten zur Verfügung stellen und die rausgeben. Aber das ist untersagt worden von der Regierung. der USA, das darf also nicht passieren. Und deswegen verklagen die jetzt die US-Regierung. Jetzt müssen wir mal sehen, wie das weitergeht, was da überhaupt passiert. Denn die sagen, wir müssen die Daten rausgeben, die uns anvertraut worden sind, und wir wollen die gar nicht rausgeben. Jetzt müssen wir ja zeigen, dass wir die Guten sind. Naja, ist schon eine merkwürdige Welt, oder? Dass Firmen eine Regierung verklagen, weil sie nicht sagen dürfen, wozu sie von der Regierung verpflichtet worden sind.
Eine Meldung ist in dem Rahmen ja auch noch interessant, dass das rausgekommen ist, dass seit 2012 die NSA einen Vertrag hat mit Whoopin Security. Das ist eine Firma, die verkauft Informationen über Zero, über Exploits, über Sicherheitslöcher, über Zero-Day-Lücken und sowas. Und die beliefern auch die NASA. Und das ist ein ganz offizieller Vertrag. Das ist offiziell auch bekannt geworden, nicht über Snowden, sondern über eine Anfrage im amerikanischen Parlament. Also die rüsten da ganz schön auf. Ob diese Sachen mit den Zufallsgeneratoren, was da dran ist, wo die zur Beeinflussung der Entwickler Möglichkeiten haben, 250 Millionen im Jahr auszugeben, ist auch ein interessanter Punkt. Angeblich haben ja die Zufallsgeneratoren beeinflusst, dass die nicht mehr so gut sind, dass die vorhersehbarer sind. Und dadurch waren sie in der Lage, relativ schnell die ganzen Sicherheitsprotokolle wie HTTPS und SFTP und wie es alle heißen.
Ich muss auch was dazu, dazu sagen, sondern ich muss hier etwas sagen. Ich höre bei mir im Telefon höre ich immer ein komisches Zeichen, als würde mein Akku so langsam, da war wieder sowas, so langsam nach unten gehen. Nur, es kann natürlich sein, dass ich bald überhaupt nichts mehr sagen kann. Ich werde jetzt Batterien einsetzen und versuchen, nochmal dazuzukommen. Wenn ich das nicht schaffe, dann verabschiede ich mich jetzt hier schon an dieser Stelle und wünsche allen Zuschauern einen besseren Energieüberblick, dass denen das nicht auch passiert. Mal gucken, ob's gleich
wieder fliegen. Mit den alternativen Energien?
Ja. Ich habe mich auch schon über dieses Geräusch gewundert, aber es kann natürlich durchaus sein, dass das Telefon von Wolfgang Back Hunger hat und dann immer so macht, so ein Stöhnen.
Das ist erschlafft, das ist ermüdet. Das hört sich so an.
Heinz, Samsung hat die DDR4-Produktion anlaufen lassen. Das heißt also, die RAM-Chips, die neuen, sollen auf Module drauf genagelt werden. 32 Gigabyte Kapazität sollen die Module maximal haben können und mit 1,333 Megahertz getaktet werden können. Das ist eine 20-Nanometer-Technologie und die Entwicklung hat, glaube ich, schon 2006 oder 2007 angefangen dazu, und spezielle Muster sind bereits an Kunden ausgeliefert zum Testen und so machen. Diese neue Technologie hat eine maximal denkbare Frequenz von der an Technologie her eben begrenzt von 1600 Megahertz. Und eine Betriebsspannung von 1,2 Volt, also die Betriebsspannung von gegenüber DDR3, die war bei 1,65 Volt, ist nochmal deutlich nach unten gegangen. So, die einzelnen Chips haben 4 Gigabit und deswegen die Module bis zu 32 Gigabyte allerdings. Das ist schon eine Nummer und jetzt muss man sehen, wann diese Dinger in den Markt kommen. Die müssen ja auch adressiert werden. Und das sind die EP und X-Haswells, die gleichen Technologien dann benutzen wie der Core i7. Die können die DDR4-Speicher unterstützen. Einige andere Prozessoren noch nicht. Das wird also noch etwas dauern, bis es soweit ist. Dann will man vielleicht versuchen, im Endkundensegment diese Skylake DDR4-Unterstützung im Jahr 2015 auf den Markt zu bringen. Also, es wird noch ein bisschen dauern, aber für Arbeitsspeicher ist gesorgt. Und was habe ich im Hintergrund gehört? Der Wolfgang Back ist wieder da. Hurra!
Hast du dich mit Energie vollgetankt?
Also, es ist Folgendes passiert hier bei mir. Normalerweise habe ich einen Kopfhörer auf und der Kopfhörer, nachdem ich das so lange nicht mehr gemacht habe, hier mitgemacht habe bei der Sendung, der hing an einem Heizkörper und hatte keine Verbindung zur Energie. Und war also, der Akku war leer. Und dann habe ich da eine Stunde vorher angefangen, habe versucht, den aufzuladen. Hat er wohl nicht so ganz geschafft. Und deshalb musste ich das Telefon ans Ohr halten und nicht den Kopfhörer. Das ging ja auch ganz gut, aber der Akku im Telefon, der hat schlapp gemacht. Und das war immerhin nach über einer Stunde oder zu anderthalb Stunden oder sowas, hat er schlapp gemacht. Und jetzt habe ich Batterien reingetan, was man ja gar nicht reintun sollte, sondern ist ja eigentlich ein Akkufach, was da irgendwie drin ist. Und diese Batterien waren frisch und sind neu. Und da können wir jetzt noch ein bisschen länger machen. Da können wir jetzt noch eine Sendung machen, ich schätze so die 2 Stunden lang.
Ja, als Fachmann konntest du also in ein Akkufach Batterien hineinstecken. Das ist doch, wenn man von Fach ist, geht das eben. Gut, dann kannst du eigentlich jetzt auch weitermachen mit deinem Thema. Oder will der Heinz erstmal weitermachen?
Also ich würde dir ganz gerne Ja komm, Wolfgang Back, mach
ich du. Würde ganz gerne... Ja, hallo Heinz.
Mach du, Wolfgang.
Ich würde ganz gerne ein bisschen was erzählen, was eigentlich jetzt schon länger her ist. Und zwar... Wir haben ja vor kurzem die Bundestagswahl gehabt. Und in der Bundestagswahl sind ja Tausende von Menschen, die da mithelfen müssen, damit aus der Wahl überhaupt etwas wird. Man könnte sich vorstellen, in der Zukunft, in der weiten, weiten Zukunft, dass so eine Wahl überhaupt keine Beeinflussung mehr wäre für personelle Probleme. Weil ganz einfach jeder wählen könnte, ohne ins Wahllokal zu gehen. Die digitale Unterschrift, da denken wir schon seit 20 Jahren daran, dass so etwas nötig wird, dass der Mensch sich ausweisen kann mit einer digitalen Unterschrift. Wenn wir so etwas hätten, was funktionieren würde, was richtig funktionieren würde, dann könnten wir ganz einfach eine Wahl ansetzen und sagen, hallo Bürger, du hast die Möglichkeit, deine Wahl zu machen, wann du willst, per Internet. Du kannst sagen, jetzt wähle ich. Und dann kannst du genauso machen, als würdest du ins Wahllokal gehen. Nur so weit sind wir nicht und wir sind auch zurückgeworfen worden, denn in Köln war man ja mal so weit und hat Wahlen durchgeführt, die elektronisch waren. Ich war als Wahlhelfer, glaube 25 Jahre mache ich das schon, als Wahlhelfer dabei, als das eingeführt wurde. Es gab Probleme, klar, es gab Probleme, die haben wir auch gesehen, die habe ich auch selbst gemeldet, dass man sich da ein bisschen runterbeugen konnte und konnte über die Tastatur schauen und konnte sehen, dass da eine Taste, die da aufgebracht war für die Partei XYZ, überhaupt nicht berührt war vom Finger. Andere Tasten, wo ein Finger drauf war, da konnte man sehen, aha, das hat ja einer gewählt. Also konnte man als Wähler, als normaler Wähler ausscheiden, dass es Parteien gab, die überhaupt keinen Fingerabdruck drauf hatten auf ihrer Taste. Und das war ja schon etwas, da musste man sagen, das ist kein Datenschutz. Und dann hat man bei der nächsten Wahl dann angefangen und hat da drüber, über diese Folie, wo die Tasten drauf waren für die Partei XYZ, ein Acrylglas drüber gemacht, sodass man das nicht mehr erkennen konnte, dass die gar nicht gedrückt wurde oder viel gedrückt wurde, weil fast kein Belag mehr drauf war. So, das alles, das haben wir alles mitgemacht, das haben wir auch alles verbessert. Und dann hatten wir nachher Computer gehabt, die waren zwar nicht sehr überzeugend gewesen, weil sie sahen so aus wie so C64. Und da der Chaos Computer Club hat da mit den Holländern zusammen bisschen Unsinn gemacht. Und zwar haben die einen Wahlcomputer zu einem Schachcomputer gemacht. Das ist lustig. Hallo, 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 das ist aber lustig. Wie kann man einen Wahlcomputer zu einem Schachcomputer machen? Nun, ein Computer, der kann alles. Und wenn ich den Computer irgendwie knacke, dann kann der auch ein Schachcomputer sein. Das ist ja nichts Besonderes. Nur, die Computer, die im Einsatz waren bei uns in Köln in den Wahlzeiten, die schon länger zurück sind, die waren alle nicht manipuliert. Und die konnte auch niemand manipulieren. Denn das hätten wir in den Wahllokalen, also zumindest ich, hätte gemerkt, wenn da einer an den Computer ran wollte und wollte da einen neuen Chip reintun oder irgendwas. Und auch wenn er gesagt hätte, er hätte den Auftrag, einen neuen Chip reinzutun, den hätte ich wieder weggeschickt. Und jetzt war ich bei der Wahl, bei der letzten Bundestagswahl, und wir saßen wieder bis fast 23 Uhr vor unseren Zetteln. Nun gut, es lief nicht sehr gut bei uns im Lokal, aber es ist doch menschenunwürdig, für so ein paar dumme Zahlen zu ermitteln, die ein Computer, wie wir es kannten, einfach, da kam der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende zusammen, hat jeder seinen eigenen Schlüssel, den er während des Tages immer in der Hosentasche hatte, reingesteckt, rumgedreht, und dann ratterte der Drucker los, so ein kleiner Drucker, und dann kam das Ergebnis innerhalb 10 nach 6 haben wir das Lokal verlassen, wir hatten alles erledigt, und jetzt gehen wir nachts um Mitternacht aus dem Lokal raus, weil das so kompliziert geworden ist.
Also hat die Automatisierung oder die Abschaffung der Automatisierung zurück zur Natur, hat euch denn dazu verholfen, dass ihr länger zusammensitzen konntet und zählen und erzählen konntet?
Wir konnten dabei gar nicht erzählen. Menschenskinder. Wir hatten einen dabei, der war nicht in der Lage dazu, das Amt auszuführen. Ein Computer hätte das Amt immer ausführen können. Er konnte das nicht. Wir haben gemeldet, wir haben 478 meinetwegen CDU-Stimmen, und er hat 178 hingeschrieben. So, und als es dann zum Schluss war, dass wir abgeben wollten, und dann war 178, es waren eigentlich 478, und da waren, das stimmte natürlich nichts, gar nichts stimmte, gar nichts stimmte. Und ich mache das ja nicht erst seit gestern. Ich habe gedacht, mein Gott, nochmal, eigentlich müsste man den Mann jetzt erschießen, da, der da sitzt, oder irgendwie eine Prüfung muss er machen, wenn er so etwas macht. Die kriegen da ja Wahlhelfer hin. Da ist die Stadt froh, dass sich überhaupt einer die Hand hebt. Und vielleicht gibt es auch einige dabei, die sind froh darüber, dass sie mal 40 Euro kriegen, für einen Tag zu sitzen. Das ist meine Kritik.
Ich habe eine ganz andere Sache. Ihr habt auch schon mal Online-Sachen bestellt, Gegenstände bestellt, vielleicht auch mal Kleidung bestellt. Ja. Oder jedenfalls etwas. Normalerweise ist es ja immer ein Erlebnis, in einen Laden zu gehen, die Ware zu fühlen und dann zu sagen, okay, das ist das, das möchte ich haben. Gerade bei Stoffen hat man das ja sehr, sehr stark. Im Onlinehandel ist es nicht möglich. Man bestellt das, man kriegt es zu Hause geliefert, das gefällt einem nicht, man schickt es zurück. Aber das muss ja nicht sein. Meinen jedenfalls Forscher der Universität Bielefeld. Die sind mit zwei Projekten dran, um das anders zu machen. Und zwar, das eine Projekt möchte gerne einen Tasthandschuh bauen oder erfinden oder machen. Und zwar, den würde man denn überziehen, wie er aussieht, weiß man noch nicht genau. Da sind denn Sensoren drin oder Aktoren drin in dem Falle, die übermitteln der Hand Reize, als ob die etwas fühlen würde. Das kann dann sowohl, könnte Druck sein, das könnte elektrische Spannung sein, also ganz kleine Ströme sein, das könnten leichte Vibrationen sein. Da sind die Forscher noch dran, was man da am besten der Hand vorspielt, damit sie wirklich glaubt, sie würde was fühlen. Natürlich muss dann der Handschuh auch noch so gebaut sein, dass er wie die Form der Finger übernimmt, so dass man wirklich etwas fühlen kann. Das wäre der eine Teil der Sache. Die andere Gruppe beschäftigt sich damit, ja, wenn ich jetzt so einen Tasthandschuh habe, wie kriege ich denn die Informationen für den Tasthandschuh? Denn ich muss die ja irgendwo in einer Datenbank hinterlegen. Wenn das jetzt der neue Kaschmirmantel ist, muss der ja irgendwann mal gefühlt worden sein. Und diese Reize, die dann übertragen werden sollen, müssen ja irgendwo hinterlegt sein. Und dazu werden Sensoren gebaut, oder man ist dabei, Sensoren zu bauen, die im Prinzip auch in einem Handschuh sind. Zunächst mal werden die wahrscheinlich auf Roboterfinger kommen. Die machen dann die Tastbewegungen oder tasten das ab. Die Daten werden hinterlegt, damit denn auf der anderen Seite der Mensch, der das erfühlen möchte, mit seinem Handschuh das erreicht. Die Sensoren müssen winzig klein sein, man muss also auf so eine Fingerspitze ein paar hundert Sensoren draufkriegen, denn der Mensch hat ja auch sehr, sehr viele Nervenenden, die da rauskommen. Man muss also fast die gleiche Dichte haben und man muss auch die Form der Finger muss man berücksichtigen, also dass die eben gewölbt sind, dass es keine glatte Fläche ist, damit auch wirklich das Gefühl hinterher übertragen wird, wie es in der Natur wäre. Das ganze Projekt heißt Wearhap, W-E-A-R-H-A-P, Wearable Haptics for Human and Robots. Denn die nächste Stufe wäre ja dann noch etwas interessanter. Ich gehe her, habe einen Roboter auf dem Mond oder auf dem Mars oder irgendwo, der ist auch mit diesen Sensoren ausgestattet, der läuft denn darum oder fährt darum, findet einen Stein zum Beispiel, ist jetzt alles sehr platt, weiß ich, findet einen Stein und ich sitze auf der Erde vor meinem Monitor, sehe mit den Roboterkameras den Stein und nehme ihn in die Hand. Fühle, wie er ist, denn der Roboter hat ja die Sensoren auf seinen Fingern, auf seinen mehrgliedrigen Fingern und ich habe meine Tasthandschuhe an, nehme den Stein und fühle denn, wie ist denn das Material?
Wenn man dann müsste man aber jetzt noch die überlichtschnelle Kommunikation erfinden, denn sonst wäre das ein bisschen sehr langweilig, 20 Minuten
zu warten. Ja, 15 Minuten.
Ja, je nachdem, wo
die paar Minuten, die muss man einfach Zeit haben, denn.
Ah ja.
Nein, das ist jetzt sehr spektakulär, einen Mars oder also in den Weltraum zu schicken. Aber auf der Erde, wenn wir mal an die Unfälle denken, die im letzten Jahr passiert sind, wo bis heute man noch nicht weiß, was da los ist. Man hat auch noch keine richtigen Roboter reinschicken können. Und hätte denn so Roboter, die über die Barrikaden rüberkämen, dann könnte man wirklich mal gucken, was denn da drin los ist. Wie warm ist es? Wie fühlt sich das an, das Material? Ist es weich? Ist es hart? Das wäre eine große Erleichterung. Aber wie gesagt, die Wissenschaftler sind dran, das ist ein...
Aber das, Heinz, das hat aber nichts damit zu tun mit den Paketrückschickern, die sagen, ich habe ein Gleit bestellt, das ist nicht so, wie ich es gedacht habe. Da gibt es sehr viel, da gibt es natürlich Bedenken bei vielen, vielen Leuten, die sagen, wir ermöglichen immer die kostenlose Rücksendung des Pakets. Und die kostet ja Geld, die kostet ja... Und zumindest bei DHL und was weiß ich, was man da benutzt, kostet ja Geld. Und da gibt es immer mehr schwarze Schafe dabei, die bestellen sich etwas, auch ein Brautkleid zum Anfühlen, fühlen. Und ziehen das Brautkleid an bei der Hochzeit und lassen das Preisschild hinten rausgucken und schicken es dann wieder zurück, weil es ihnen von dem Finger, hatte ihnen nicht gefallen.
Weil sie wieder geschieden worden
sind. Haben zwar damit geheiratet. Nee, die haben damit geheiratet, aber sagen, gut war das nicht, wir schicken das zurück und bezahlen einfach nicht.
Wolfgang, das ist aber eine andere Klientel. Wenn du einfach mal etwas selber, jetzt denk mal nicht dann an die das professionell zurückschicken, nur denen das Spaß macht. Aber wenn du jetzt einfach mal wissen, ich möchte ganz gerne mal wissen, wie fühlt sich das an, was ist denn das für ein Material? Und könntest das von zu Hause aus machen, dann wird dir das ja helfen. Und das würde sicherlich auch einen Schwung in den Online-Handel bringen nochmal.
Genau.
Der sowieso boomt.
Wer sich diesen Handschuh da anschafft? Wer schafft sich den Handschuh an?
Ja, im Moment gibt es das ja nur als Forschungsprojekt. Warten wir doch mal 10 Jahre ab.
Also
ja.
Ich habe einen kleinen Vorschlag. Ihr könnt jetzt da noch gern darüber diskutieren. Ich verabschiede mich und ihr könnt dann über Nachspann weiter so lange diskutieren, wie ihr wollt. Einen Handschuh haben wir auch bei uns im Shop nicht, aber viele schöne Sachen. Ich sage tschüss und jetzt redet mal weiter über Handschuh und Brautkleid und so weiter.
Ich brauche kein Brautkleid.
Ja, genau. Heinz, hast du ein Brautkleid? Hast du ein Brautkleid nötig?
Ich brauche keins mehr.
Oder hast du schon ein Brautkleid gehabt?
Ja, nein, ich nicht. Ich ziehe da kein Brautkleid, gut, ich ziehe einen Anzug.
Also das, ich meine, das, was der Wolfgang uns da aufoktroyiert hat, ist ja Blödsinn.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Tschüss. Zicke-Zack, falls es noch drauf ist.